Verlieren, gell? Dann muss er es auch machen. Gut. Danke für den herzlichen Empfang. Schön, wieder mal da zu sein. Ziemlich genau vor einem Jahr bin ich da gewesen, bei Windsurfen, stimmt. Voll Vorfreude in eine neue Saison, Windsurfen. Da hat es ein bisschen anders ausgesehen. Ich sehe, da haben wir ein bisschen rumgewerkt. Und vor allem die Fahne dort war nicht dort. Da kann ich mich nicht erinnern. Also wir sind jetzt Neusjef. Genau. Wir sind jetzt in einer Serie über Helden von der Bibel. Und spätestens seit der Geschichte von Gideon wissen wir, dass Gott Helden ganz anders definiert wie wir. Also der Gideon, rausgerufen von Gott, zum Midianiter bekämpfen, stellt eine Riesenarmee an, sagt Gott, viel zu gross. Alle die raus, die Angst haben. Macht ja Sinn, oder? Nachher ist immer noch zu gross. Jetzt nehmen wir alle die nehmen, die wie ein Hund aus dem Fluss raus saufen, trinken. Nicht wirklich unsere Definition von Helden, oder? Also, es ist ein bisschen schwierig. Zuerst die faulen Eier raus, das ist gut, aber nachher würden wir doch die nach Muckis, Gewandtheit, Erfahrung irgendwie so definieren. Aber Gott nimmt die, die aus dem Fluss lecken. 300 Auserwählte. Wisst ihr warum? Weil Gott nicht die nimmt, die Muckis haben, Gewandtheit und weisst ihr was? Er nimmt Normalos. Er nimmt die, die nicht viel zu bieten haben, weil an denen kann er sich am besten beweisen. Und um das geht es. Helden sind solche Leute, die rausgepickt werden von Gott und wo er sich nachher an ihnen beweisen. Ganz interessant. Es liegt nicht so sehr an dem, was wir machen, sondern an dem, was Gott wirkt. Helden in der Bibel sind einfache Leute. Meistens Leute, die irgendwo rausgepickt sind, ein Maulbeerpflücker oder ein Fischer. Jemand, der einem die Nünte beitragen kann und der braucht Gott. 1. Korinther 1, 26. Seht doch euch an, nicht viele Weise nach der Welt, nicht viele Mächtige, nicht viele Leute von vornehmer Geburt sind unter uns. Es ist nicht nichts gegen die, aber Gott tut sich wirklich auf die richten, die die Hilfe nötig haben. Es liegt nicht so sehr an unserem Bemühen. Und sollte sich dann irgendwann einmal doch noch Hochmut einschleichen, weil so ein Normalo eben gebraucht wird, dann ist man schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Gott lässt sich dir nicht nehmen. Tut mir leid. Also, Gottes Helden sind Normalos vom Alltag und darum habe ich auch so einen Normalo genommen. Eben nicht den Stephanus, einer von diesen sieben Diakonen, von diesen Leuten, die rausgeragt haben, die heroisch gestorben sind, Jesus zur Rechte gesehen haben. Eben nicht so einen, sondern ich habe den Stephanas genommen, wo die meisten gar nicht wissen, dass der in der Bibel erwähnt wird. Und ich habe es irgendwie durch Zufall entdeckt. Er ist ein ganz normaler Typ, aber er wird vom Apostel Paulus erwähnt. Ist doch schon etwas. Ich bin letzten Donnerstag in der Schweiz und der Bundesrat ist gekommen. Und der Ueli Maurer ist vorgegangen, hat eine Ansprache gehalten. Das Wort hat an die Bevölkerung gerichtet. Und wenn jetzt der gesagt hätte, und wäre ja schön gewesen, oder? Und ja, ich möchte ganz speziell begrüßen Peter Braum, mein Freund. Ist er auch da? Hallo? Oder? Da hätte ich jetzt gern gehabt, oder? Wenn er das, ein Freund von Ueli Maurer. Wäre doch schön gewesen. Und bei dem Stephanas ist es aber so, dass der ein Freund von Paulus war. Und Paulus sagt das genau. Das ist im Fall mein Freund. Der hat mich aufgebaut. Also, schon ein bisschen Held. Bibeltext 1. Korinther 16, 15. Ich ermahne euch aber, liebe Geschwister, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Ordnet euch, ihr euch solchen unter und allen, die mitarbeiten und sich mühen. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn sie haben mir euch, die ihr nicht hier sein könnt, ersetzt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt solche Leute an. Wow, was für ein Lob. Schnell überlesen, aber eigentlich gewaltig. Wenn das ein Paulus über mich schreibe, wow. In einem Nebensatz am Anfang vom Brief geht Paulus zuerst mal auf den Stephanas ein. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Auch noch von Paulus getauft. Also ein interessanter Mann. Wir wissen vom Stephanas, er war Erstling in Achaia, das ist eine Provinz in Griechenland. Und das ist etwa so zu und her gegangen in Korinth. Also Achaia ist Korinth eigentlich. Der Paulus war in Athen und dort wissen wir, er war auf dem Areopag, hatte eine riesige Diskussion mit den Leuten dort. Die haben nicht wirklich akzeptiert, er ist weitergegangen auf Korinth. Und dort hat er ein Judenpaar gefunden, Aquila und Priscilla. Die sind in Korinth angekommen, weil der Kaiser Claudius Verfolgung gemacht hat zu Rom. Die sind von Rom auf Korinth gekommen. Und der Zufall hat es wollen. Sie sind Jesusgläubig und sie haben den gleichen Beruf von Paulus, Zeltmacher. Und so haben sie zusammenarbeiten. Paulus ist bei ihnen geblieben, hat bei ihnen gewohnt, hat Verkündigung gemacht und Zeltmacherei. Und wo dann der Silas und sein Kollege, der Timotheus von Mazedonien, auf Korinth gekommen sind, hat er sich voll der Verkündigung hingegeben. Zuerst hat er in der Synagoge gepredigt, Paulus. Aber dort ist immer mehr Widerstand gekommen. Und irgendwann hat er gesagt, weisst du was, ich tue mich jetzt voll auf die Heiden konzentrieren. Ist in ein Haus neben der Synagoge gegangen, zum Titius Justus, heisst der. Der hat dort gewohnt, wo gottesfürchtig war. Und dort hat er predigt und gelehrt. Dann ist der Vorsteher der Synagoge zum Glauben gekommen. Und noch viele Korinther. Und der Paulus kommt sogar eine Vision über, er hat ein grosses Volk in dieser Stadt. Gott hat ein grosses Volk in dieser Stadt. Das ist in Korinth abgelaufen. Und unter diesen ersten, Erstling von Achaia, war der Stephanas. Und der Paulus hat nicht viel getauft, aber ihn hat er getauft. Wow. Er war einer der Ersten gewesen, von diesen paar Leuten, die zum Glauben gekommen sind, weiss nicht wie viel. Wir sind hier im Urnerland. Ich habe nicht umsonst mit der Gruppe, wo wir sind, mit dem Team 7, relativ lange über die Geschichte vom Urnerland geredet. Weil das mit dem Erstling ist mir ein bisschen eingefahren. Ihr seid die Erstlinge gewesen, oder einige von euch sind die Erstlinge gewesen hier. Rausgerufen von Gott, in einer Zeit, in der es einfach wenig Leute hatte, ganz wenig Leute, die Ersten. Ein wilder Haufen ist mir erzählt worden, viel ist Schäbs gelaufen, lehrmässig war mir nicht so ganz gefestigt gewesen. Es ist noch viele Irre und Wirre gegangen und bis zum heutigen Tag, keine Ahnung, was in den letzten Jahren passiert ist, aber am Anfang sicher. Und man kann sich lebhaft an die Zeit erinnern, habe ich gemerkt. Und wie der Stephanas sind sie auch in den ersten Tagen dabei gewesen. Ist auch nicht ganz so einfach gewesen. Es ist gut zurückzublicken, finde ich. Mal schauen, woher kommen wir eigentlich, wie hat das Ganze angefangen. Sich freuen an den Sachen, die Gott gewirkt hat, aber auch Fehler anzuschauen und daraus zu lernen. Es ist gut, wenn man das bei der Gemeinde macht, es ist gut, wenn man das im eigenen Leben macht. Es ist manchmal so wichtig, man ist so in einem Trott drin. Ich meine, ich bin jetzt gleich mal in 30 Jahren im Glauben. Da kommt man einfach in eine Routine rein. Unweigerlich. Die ersten 5 Jahre nicht, die ersten 10 Jahre nicht. Aber irgendwann einmal merkt man, heieiei, hat es mal etwas anderes gegeben. Und dann ist es gut, wenn man wieder mal zurückgeht an die Anfangsbilanz, wo man mal anschaut, was ist mir wichtig war am Anfang, was ist eigentlich passiert. Ich als normaler Christ. Da möchte ich jetzt mal zuerst anschauen. Der Stefanie, das war ein normaler Christ, Erstling von Achaia, neu zum Glauben gekommen. Was war er eigentlich? Es gibt zwei Begriffe, wo die Bibel erwähnt von dem. Er war in Christus und Christus war in ihm. Die zwei Begriffe sind absolut wichtig für unser Christsein. Ich bin durchs schmale Tor gegangen. Jesus redet ja mal vom schmalen Tor. Nicht viele sind es, die es finden. Nicht viele. Bin durchgetreten und bin auf den schmalen Weg gekommen. Ich habe ein Leben angefangen, das auf Fels gebaut ist, nicht mehr auf Sand, auch das Gleichnis von Jesus. Ich bin in Christus, ein Begriff. In Christus bedeutet, dass ich Vergebung bekommen habe. Ich bin reingewaschen worden von aller Sünde. Sein Blut hat mich freigesprochen. Das ist ein Punkt. Das andere ist, ich habe eine neue Natur bekommen. Es ist etwas ganz Neues passiert. Es gibt dort ein kleinen Übersetzungsfehler in der Bibel. Einige Bibeln haben gehabt, die ältere Bibel vor allem, alles ist neu geworden. Und dann hat man das korrigiert und hat gesagt, nein, eigentlich stimmt das nicht ganz. Neues ist geworden. Also, Tatsache ist, etwas Neues ist in uns gepflanzt worden. Und das hat ein völlig neues Leben ausgelöst. Wir sind in Christus veredelt worden. Anfangs der 20er Jahre, ist jetzt unterdessen ein bisschen her, bin ich arbeitslos geworden. Ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht, habe meinen Job gekündigt, bin zurückgekommen und finde mich in der Rezession wieder. Und ich, jung, in der Arbeitslosigkeit. Und dann habe ich als Junge sowieso jedwedigen Job müssen annehmen. Und damals hat es noch keine RAF gegeben. So ein Arbeitsamt, und die haben mich dann in eine Baumschule vermittelt. Bürogummi, oder? Und ich sollte da in der Baumschule arbeiten. Und mein Job war, an Äpfelbäumen, so Stämme sind da, einen Schnitt machen, einen Pfropfling nehmen und den reinzupflanzen. Ein bisschen verbinden, nächstes. Ich weiss nur eins, nach 3 Tagen hatte ich so Rücken weg. Ich weiss nicht, ob ich den Job weitergemacht habe. Also, ich glaube, auch nur 3 Tage. Aber, ja, man hat dem gesagt, okulieren. Man nimmt einen Stamm, der kräftig ist, aber unedel. Und tut eine edle Äpfelsorte in dem Fall reinpflanzen. Und draussen geht dann der Ast, der nachher die Frucht bringt. Die Frucht kommt nicht vom Stamm, sondern vom Pfropfling, der nachher wächst und Früchte produziert. Ich habe gemerkt, das hat eigentlich recht viel mit meinem Leben zu tun. Weil eigentlich habe ich eine Adamsnatur, die keine Früchte tragen sollte. Darf nicht mehr. Und dreipfropft ist eine Jesusnatur, die nachher Äste macht und Früchte produziert. Und die sollen wir pflegen, die sollen wir nähren. Aber die anderen nicht. Der Akt wird dann in der Taufe bezeugt, wo ich untertaucht werde. Ich stirb mit meinem Leben, mit meinem Alten, und stehe auf für ein neues Leben. Allerdings stellt man gleich mal fest, dass die alte Natur auch ein paar Äste noch macht, oder? Und die sollen wir dann abhauen. Also zwei Sachen haben wir zu tun, oder zwei Sachen sind es eigentlich. Ich muss mich in der alten Natur für gestorben halten. Römer 6,6, haltet euch gestorben. Ihr lebt nicht mehr in dem Sinn, oder? Fertig. Das ist passiv. Und wir sollen die Werke der alten Natur abschneiden. Also wenn der Stamm noch irgendwelche Äste macht, abhauen. Töten ablegen, sagt die Bibel. Das Zweite nicht vor dem Ersten. Es ist lange vergessen gegangen, dass wir gestorben sind. Aber das ist wie so eine Grundhaltung. Und wir wissen alle, wie wichtig das Grundhaltungen sind. Ihr wisst, was das für eine Grundhaltung ist, oder? Genau. Würde ich so Tennis spielen, wäre es nicht so gut. Dort spielt man so Tennis. Oder? Also das sind Grundhaltungen, die man hat. Ich tue ein Tanzen und habe letztes Jahr angefangen mit Lindy Hop. Jetzt mache ich noch andere Tänze wie Lindy Hop. Der Lindy Hop ist 20 oder 30 Jahre und dem sagt man Bouncen. Man ist in dieser Haltung und tut immer ein bisschen auf und ab, oder? Und alle anderen Tänze sind eigentlich so. Also, wenn ich ins Bouncen hineinkomme, muss ich. Oder? Und wenn ich Christ sein, muss ich mich gestorben halten. Punkt. Alles andere produziert falsche Früchte. Das ist meine Ausgangsposition. Und in dieser Grundposition, ich bin gestorben, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt durch mich, muss ich leben. Ich bin in Christus. Also, die Grundposition hat Stephanas eingenommen. Jetzt geht es aber nicht um eine Grundposition, sondern auch um Aktivität. Und die eine Aktivität, aber dort würde ich nicht so gross reingehen, wäre eben die Früchte von der alten Natur abzuschneiden. Übrigens Galater 19, Galater 5, 19, Entschuldigung, und redet von der alten Werk. Galater 5, 22, von der neuen Werk, der richtigen Werk. Die alten müssen wir abschneiden, die neuen fördern. Aber beim Stephanas kommt raus, er ist eingesetzt worden in Dienst für die Gemeinde. Der Paulus lobt, dass er sich einsetzen lassen hat in Dienst für die Gemeinde. Und da komme ich in den zweiten Punkt. Nicht nur bin ich in Christus, sondern Christus lebt durch mich. Einerseits eben, dass er mich anfängt von innen zu verändern. Andererseits tut er mich aber auch zu Taten antreiben. Jetzt werde ich durch Glauben an Jesus Christus eine neue Kreatur und fange an zu entdecken, wie das ist mit dem Heiligen Geist. Aber manchmal kommt es mir vor, können wir so wie statt in einen Kampfgeist, in einen Krampfgeist rein. Wir fangen an zu krampfen und schlechte Gewissen meldet sich dann auch und du machst zu wenig und überhaupt und so. Und dann fängst du an zu arbeiten. Irgendwann bist du ausgelaugt. Und dann fällst du in die Resignation und machst gar nichts mehr. Wie viel gibt es? Wie viel gibt es, wo dem erliegt? Sie kommen in den Krampfgeist hinein und nachher kommen sie in die Lethargie hinein. Und das ist für völlig nicht das, was Gott eigentlich für uns vorgehört. Wir sollen uns für gestorben halten und im neuen Leben rumgehen. Und mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und dann kommen wir an so einen Ort hin. Jetzt gibt es im Epheser 2,10 einen interessanten Vers. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat voran Werk vorbereitet und wir sollen drin gehen, rumgehen. Oder? In einen Wandel. Wie kann man das verstehen? Jetzt kommt der Blumenstrauß zum Zug. Darum wollte ich einen. Wollen. Also ich habe ein Beispiel für Frauen mehr und eins mehr für Männer. So ein bisschen zum Ausgleichen. Man kann sich auch beiden fühlen, oder? Gar kein Problem. Das Frauenbeispiel ist, ich gehe einen Weg Richtung Gott zu. Und ich laufe da. Und jetzt hat Gott auf beiden Seiten Blumen gestreut. Und die Blumen, das sind eben die vorbereiteten Werke, die hat den Namen Peter. Und jetzt laufe ich den Weg und, oh, da ist eine Blume. Pflück sie. Tack. Nochmal eine Blume. Tack. Tack. Am Schluss habe ich einen Blumenstrauß beieinander und gebe den Blumenstrauß Jesus zurück. Merkt ihr etwas? Keine von diesen Blumen habe ich selber gemacht. Ich habe sie noch gepflückt. Gott hat sie vorbereitet. Ich war der, der sie gepflückt hat. Ich bin hingelaufen, oh, das ist ja für mich, und habe es genommen. Und ich gebe das wieder zurück, das zu Jesus. Es ist seine Ehe, nicht meine. Das Frauenbeispiel, ein bisschen blumig. Es gibt ein Fußballbeispiel für den Alan. Gott gibt uns den Ball. Und wie blöd ist es, wenn ich dann irgendwie die Wolken anschaue oder die Vögel? Vielleicht noch Zuschauer. Nicht so gut. Weil dann kommt der Ball und ich verpasse ihn. Ich kann gar nicht kicken. Ich sollte aber weitergehen oder das Goal schiessen. Ich bin nicht so Fußballer, aber das weiss ich gerade noch. Wichtig ist, dass wir Gottes Bälle kennen. Wenn er uns etwas zuschickt, dass wir gehen. Und wenn wir es machen, eins, zwei, dreimal, dann wird er uns immer wieder Bälle geben. Weil er weiss, wir werden verwertet. Aber die Leute, die immer die Wolken anschauen und die Vögel und weiss was, irgendwann gibst du ihnen keine Bälle mehr. Und sagst du, hey, mal aufpassen. Ich bin heute auch jemandem gefahren, vorausgefahren im Tunnel, innen, der hatte kein Licht. Ich habe gesagt, Licht, Licht. Irgendwann hat er es gemerkt. Naja, wir können manchmal ein bisschen verträumt sein. Es hat mal einen grossen Pietist gegeben. Pietist sind so eine Erweckungsbewegung im 18. Jahrhundert. Und der Pietist hat August Hermann Franke geheissen. Der hat Soziale auf dem Herz gehabt und der hat ein Waisenhaus gegründet. Jetzt hat er zu dem Waisenhaus noch eine Bäckerei gemacht, weil er gemerkt hat, die braucht Brot und eine Druckerei, weil er gemerkt hat, die braucht Schriften. Und am Schluss war da eine halbe Stadt um das Waisenhaus herum. Und der August Hermann Franke ist gefragt worden, Sie, ist ja wahnsinnig, was Sie da gemacht haben. Wie geht das? Dann hat er eine einfache Antwort gegeben. Ich habe Gott etwas tun gesehen, habe mich angestellt und habe mitgemacht. Und das ist interessant, oder? Wir müssen uns eigentlich nur achten, wo macht Gott etwas für mich, wo ich soll etwas tun soll, oder? Uns anstellen und mitwirken. Nicht eigene Werke kreieren. Wie viele Sachen machen wir, die wir gar nicht hätten sollen machen? Und wir verpassen die, die wir eigentlich hätten sollen machen? Wir sollen uns in dem hineingehen, was Gott für uns bestimmt hat, uns weiterbilden, uns gut machen dort drin, aber nicht das machen, was andere. Und das Schlimmste ist, wenn ich irgendjemanden sehe und finde, wow, so würde ich dann auch. Und dann tun wir ihm seine Rolle annehmen, obwohl es gar nicht uns ist. So hat das Gott nicht gemeint. Gott hat uns Gaben gegeben, Fähigkeiten zum Entwickeln. Und er tut uns dann in die vorbereiteten Werkstellen und dann können wir es nutzen. Jeder soll auf Grundlage bauen. Es ist so schön angekommen vorne. Gott, Jesus ist Grundlage. Sagt er im 1. Korinther 3,10. Jesus ist Grundlage und jeder soll schauen, wenn er darauf baut. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art ein jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er den Lohn empfangen. Wird aber jemand ein Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ein brutaler Vers. Wir können Werk machen und mit Holz baut man sich ja wahnsinnig schön und gross und weiss nicht was. Und das verbrennt. Es kann sein, dass ich etwas mache, wo nachher als Werk einfach nicht mehr da ist. Schutt und Asche. Und fertig ist. Müsste eigentlich uns zu Herzen gehen, oder? Mache ich wirklich das, was Gott vorbereitet hat? Ich glaube, Gottes Werk hat Ewigkeitswert. Aber unsere sind ja irdisch und verbrennen. Qualität Holz, Edelstein ist nicht die gleiche. Und wir werden das merken. Gott wird, oder Jesus wird in der Offenbarung, im Hebräerbrief, wird er als verzehrendes Feuer dargestellt. Also sein Name, verzehrendes Feuer. Und in der Offenbarung sehen wir, wie er Augen hat, wie Feuerflammen. Also er wird das prüfen, was wir machen, und er wird es dann für gut befinden oder nicht. Nichts wird übrig bleiben, ich glaube, was Eigenregie ist, was wir aus uns raus tun, aus dem Fleisch raus. Eben, das sind dann die Dinge, die Äste, die man eigentlich abschneiden sollte. Wir müssen ja in der neuen Natur arbeiten, oder? Und Früchte rausholen. Weder unlautere Motiv, noch falsche Zweck, noch oberflächliche Mühe wird belohnt. Es wird alles verbrennen. Wie peinlich und welche Zeitverschwendung eigentlich. Aber man wird durchs Feuer gerettet. Es hat mal so eine Geschichte gegeben mit dem John Wesley. Ich mache heute eine kleine Geschichte mit euch. Der John Wesley war auch im 18. Jahrhundert. Als Kind hat sein Elternhaus brennt. Damals war es so, die Pfarrer waren auch politisch aktiv. Und teilweise hat man da auf die Häuser angesteckt, wenn man nicht gleicher Meinung war. Und das ist passiert und das Haus hat angefangen zu brennen. Und den John Wesley hat man vergessen. Der grosse Evangelist ist vergessen worden. Und irgendwann hat man dann gemerkt, der John Wesley hat dann gesehen, wie das Feuer durchs Dach schlägt. Und ist aufgewacht und hat die Truhe zum Fenster tun und hat es eingeschlagen. Und dann haben sich zwei Feuerwehrleute aufeinander gestellt und der John Wesley hat dann können in die Arme springen, oder? Und seine Mutter hat immer gesagt, ein Brand, der aus dem Feuer gerissen ist. Also durchs Feuer gerettet eigentlich. Ist ein gutes Bild eigentlich für das. Es hat nicht viel mehr hat er nicht mitnehmen können, aber er ist gerade noch knapp mit dem Leben, mit versenkten Kleidern vielleicht sogar, durchgekommen. Hoffen wir nicht, dass das mit uns passiert. Eben darum sage ich, es ist wichtig, Grundlage zu legen, auf der Grundlage zu bauen und die vorbereiteten Werke. Ich möchte noch ganz kurz etwas anderes sagen, weil das ist mir in letzter Zeit sehr eingefahren. Es gibt auch Werke, die ganz imposant sind, wo man das Gefühl hat, ja, die sind sicher geistlich, die sind sicher von Gott. Aber Matthäus 7, eben von der Bergpredigt, redet von dem Fundament, Fels, Sand. Es redet von Irrlehrern. Und es redet von solchen, die prophezeien, die tun Wunder machen und die tun böse Geister austreiben. Und am Schluss kommen sie vor Jesus. Und Jesus sagt, ich habe nicht einmal meine Grundlage gehabt. Ich habe euch nicht gekannt. Und wie ist jetzt das möglich? Sie tun Dämonen austreiben, sie tun Weissagen, sie tun Wunder machen und sie werden nicht von Gott anerkannt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele, viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie, nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Es ist so wichtig, dass wir den schmalen Weg, dass durch das Tor gehen, den schmalen Tor und den schmalen Weg gehen. Es ist so wichtig, dass wir neu werden. Es ist so wichtig. Jesus warnt von solchen Menschen im Zusammenhang mit falschen Propheten, die Schafskleider anhaben, gar nicht richtig wiedergeboren sind. Machen wir die Werke, die Gott vorbereitet hat, auf der richtigen Grundlage von der Wiedergeburt, von der Neuwertung vom in Christus und Christus mit uns. Diese Ausgangslage hatte Stefan Nass gehabt. Der Paulus hat mit jedem Respekt gezollt, den es gibt, den er verdient hat. Und er hat gesagt, und das ist der letzte Punkt, allerdings kleiner. ordnet euch so über dem Unter. Oder Stefanas hat sich bekehrt, er ist belehrt worden und hat sich bewährt. Und jetzt sagt der Paulus zum Schluss, unterordnen. So jemandem könnt ihr euch gut unterordnen. Aber wozu Unterordnung? Ist ein Begriff, der sich in der heutigen Zeit wo so schlecht schmeckt irgendwo. Unterordnung, warum auch? Und jetzt mögt ihr mich verzeihen, wo an der ICF-Konferenz waren. Weil ich klaue jetzt eine Auslegung, die die hier genommen haben. Sie haben gesagt, der Begriff Unterordnung kommt von der Seefahrt, vom Rudern. Jetzt kann man sich vorstellen, dort mal haben es Galeeren gegeben und die haben Ruder gehabt, also Segel und Ruder. Und manchmal auf 3 Stück. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, was da passiert wäre, wenn jeder gefunden hätte, ja, ich! Ein riesen Durcheinander. Wo Ruder wären verbrochen, man wäre zerschellt auf der Küste. Es wäre ein riesen Durcheinander gewesen, oder? Und darum hat es einen gegeben und der hat den Takt angegeben. Und alle haben sich nach dem Takt richten. Und das ist das, wenn man von Unterordnung redet. Eben, jemandem sich unterordnen. Und zwar als Ziel eine Gleichheit, ein Mann sein und Effizienz. Und alles andere ein riesen Chaos. Im heutigen Ruder ist dann immer noch genau gleich. Man hat den Ruderplatz in den 60er Jahren sogar umbenannt. Also der Ruder ist jetzt immer der Platz 1. Wenn man gefunden hat, das ist ja der wichtigste. Der muss den ersten Platz haben, oder? Und es ist ja so. Also er ist der wichtigste. Er gibt Konstanz durch. Den Start und den Spurt zeigt er, oder? Wenn jetzt zum Beispiel angegriffen worden ist er schneller geworden. Man musste die Schiffe rammen, dortzumal, oder? Und wenn da einfach einer da, oder? Was kümmert es mich? Dann wäre es nicht so gut rausgekommen. Eben, Takt angeben, das Chaos verhindern. Rudern ist auch nicht so meins. Ich komme gar noch mal rasch zum Tanzen über. Das ist ein bisschen mein Dings. Tanzen finde ich so ein wunderschönes Beispiel für Unterordnung. Weil die Frau darf sich unterordnen. Ist doch schön für den Mann. Aber wisst ihr was? Es ist im Fall nicht so, um sich selber gross rauszubringen. Das ist das, was mich am meisten stört, wenn ich ein Bärchen sehe und den Mann. Ich! Was er machen muss, ist, er gibt Vorgabe. Die Frau ist der Mittelpunkt. Und sie sollte angeschaut werden. Und darum ist es wichtig, dass sie sich unterordnet. Und jede Frau, die merkt, der kann tanzen, tut sich unheimlich gerne unterordnen. Weil sie genau weiss, der bringt mich zur Vollendung. Der bringt mich zum Strahlen. Das ist Unterordnung, oder? Aber, wisst ihr was? Eine Frau, die merkt, da kommt so ein cooler Typ, oder? Und tut eine Frau auffordern, kann aber überhaupt nicht tanzen. Die Frau, ja. Und dann nimmt er seinen Arm und der kann nicht tanzen. Es ist relativ schnell ein Letsch auf dem Gesicht. Hingegen, wenn man geht und man ist vielleicht, ja, ich gehe manchmal sehr junge Frauen auffordern, und dann kommt er so an, yeah. Und dann nimmst du sie in die Arme und tust, und dann auf einmal fängt es an zu strahlen. Und wenn sie noch singen, dann ist ganz gut. Also, so viel zu dem. Unter anderem hat der Paulus empfohlen, an einen Typ, der sich bewährt hat und den er kann empfehlen. Stefanas, ein Mann, wie jeden anderen, ein Held. Und ein Vorbild und eine Autorität. Der Paulus und die Gemeinde wird durch solche Leute erquickt. Und ich glaube, solche Leute sollen wir auch sein. Darum, ein ganz normaler wie du und ich. Mit dem möchte ich schliessen.
sammeln.